Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter und bei all dem wie immer Risikomanager. Das ist unsere Identität und es ist natürlich interessant, in diesem Markt aktuell wieder zu stehen und sehen, wie die Sorgen und Ängste hochkochen. Banken sind halt ein zentrales Thema und wie geht man damit um? Klar, das ist unser Job.
Und das ist genau unser Thema in diesem Podcast. Wir waren am Wochenende auf der Invest in Stuttgart, also das Börsenradio auf Tour sozusagen. Und das Thema schlechthin, das war natürlich die Probleme der US-Bank, Banken, muss man ja mittlerweile sagen. Und auch die Probleme bei der Credit Suisse, neu jetzt übers Wochenende, Sonntagabend relativ dramatisch dazugekommen. Die Übernahme der Credit Suisse durch die große Konkurrenz, die UBS, Herr Weinrauter. Steht's denn wirklich so schlimm um die Banken, wie es klingt, oder findet die Krise doch größtenteils im Kopf statt?
Naja, ich denke, Krisen finden es immer ganz gern in die Nachrichtenlage. Und wenn wir in der Geschichte zurückschauen des letzten halben Jahres oder des letzten Jahres, es waren ja eine Menge Dinge, die hochkochten. Und das Gas macht jetzt sich im Moment keiner große Sorgen dabei. Jetzt sind es halt die Banken. Und man muss schon differenzieren, was man da hat im Moment. Es ist einmal die Credit Suisse, die UBS und einige amerikanische Banken. Aber es ist bei weitem aus der Erinnerung heraus nicht zu vergleichen mit dem, was sich 2008 abgespielt hat. Aber die große Sorge und Angst der Menschen, die darüber diskutieren, ist ja, was entwickelt sich noch daraus und was kommt jetzt?
Es war ja auch eine Lehre aus der Finanzmarktkrise 2008, die Banken breiter aufzustellen, sie solide zu machen, sie unzähligen Stresstests zu unterziehen. Hat man aus der Krise gelernt? Fragezeichen. Also die SVB als kleine Bank scheint ja irgendwie durchs Raster gefallen zu sein.
Na gut, man muss Amerika unterscheiden von Europa. Die Amerikaner haben sich etwas anders aufgestellt. Sie haben gesagt, wichtig sind die großen Banken. Too big to fail, zu groß, um preisgegeben werden zu können, ist so das Motto dabei. Die hat man anders im Blick und die kleineren Banken in Amerika haben tatsächlich die Möglichkeit, sich freier zu bewegen. Wobei die Silicon Valley Bank da wohl eher einen der klassischen Fehler gemacht hat im Rahmen ihrer Fristentransformation. Sie hat kurzfristige Gelder reingenommen und hat geglaubt, der Zins sinkt und hat langlaufende Anleihen gekauft. Und ist damit ein bisschen in die Schieflage gekommen. Aber das Interessante an dieser Situation ist ja nicht, dass dieser Verlust, den man auf der Abschreibungsseite da hatte bei der Bank, das Problem gemacht hat, sondern der Vertrauensverlust. Darum geht es bei Banken. Ist das Vertrauen einmal verloren, wird es kritisch.
Was passiert denn jetzt gerade bei der Credit Suisse? Das ist ja jetzt keine kleine Bank. Das ist ja ein Big Player, nicht nur in der Schweiz. Das ist ja ein globaler Big Player. Auf der anderen Seite ploppen natürlich viele Themen auf. Also Skandale seit vielen Jahren, Geldwäsche für die Mafia, Despoten aus Venezuela. Ich will es vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren. Nur Wirecard hat eigentlich schlimmer gehaust. Wie konnte es so weit kommen? Warum schaut da keine Bankenaufsicht drauf?
Ich formuliere mal so, die Credit Suisse hat gar nicht so schlimm gehaust. Wenn man die gesamte Bank sieht, alle Mitarbeiter der Bank, alle, die da gearbeitet haben, würde ich sagen, dass 99,4% absolut solide ihr Geschäft betreiben. Es reicht, wenn einige große Fische einfach aus dem Ruder laufen. Und da ist ja diese interessante Frage, wie konnte es sein, dass bei der Credit Suisse seit 2019, da ging es ja eigentlich schon los, ein Skandal nach dem anderen hochkochte. Das ist die Frage von Risikomanagement, Überwachung und wer ist in der Lage, die Regeln, die die Bank hier hat, auszuhebeln, zu umgehen und vor sich selbst zu rechtfertigen. Boah, diesmal klappt das. Das ist eine Frage der Bankkultur. So sagte man es bei der Credit Suisse, was für ein Geist herrscht da auf Teilbereichen der Führungsebene. Da muss man sagen, es ist manchmal nah am Investmentbanking gebaut gewesen bei der Credit Suisse, sodass man sagt, ich mache jetzt den großen Deal, ich werde viel Geld verdienen für die Bank, in Klammern, hauptsächlich aber für meine Boni. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt über Jahre hinweg, dann kommen eben auch kleinere Sachen hoch und am Ende hängt es dann an einem Skandälchen, muss man sagen. Man holt sich einen weißen Ritter rein, der ein wunderbares Renommee hat, eine Bank sauber und solide zu führen. Und der kommt in der Corona-Zeit auf die Idee zu sagen, boah, ich bin ein toller Tennis-Fan, ich möchte das Endspiel in Wimbledon sehen, in die Flugzeuge kann ich nicht steigen. Ich nehme den Firmenjet der Credit Suisse und fliege jetzt von Zürich nach London, nehme am Endspiel teil, schaue zu, begeistere mich daran, komme zurück, beachte Corona-Regel nicht. Zack, und wegen solch einer Geschichte kommen dann Banken ins Wanken am Ende. Wenn es eben einsortiert ist in ein Umfeld von Skandalen, was einfach schon länger kocht, dann reichen solche Dinge aus.
Weil Sie das Thema Tennis anspielen, Roger Federer ist ja das werbetechnische Aushängeschild der Credit Suisse, wird man ja am Flughafen Zürich überlebensgroß begrüßt sozusagen. Das Thema dürfte jetzt eingestampft werden oder wird er dann weitergereicht zur UBS? Was ist so Ihr Gefühl? Ich meine, es hat jetzt mit Börse, Finanzen relativ wenig zu tun, aber mit Tennis.
Also die Geschichte insgesamt mit der UBS ist ja nun wirklich spannend. Es gibt zwei große Banken in der Schweiz. Es gibt zwei große Schweizer Banken in der Welt. Und jetzt, heute, ist es am Ende nur noch eine. Und fast 150 Jahre Geschichte sind weg. Die großen Kontrahenten, der eine hat sich einfach in Luft aufgelöst und der andere hat sich geziert, hat alle bitten und betteln lassen, übernehmen Sie doch, damit kein Skandal entsteht. Und ich denke, das war auch die einzige Art und Weise, wie die eine große Schweizer Großbank entstehen könnte. Für die UBS auf Sicht von 3 bis 5 Jahren sollte das sicherlich eine sehr lukrative Geschichte sein. Eine riesige Bank, die Schweizer Großbank dabei, super gut. Und wenn man guckt in der Schweiz, in vielen Orten gibt es halt dann eben zwei Banken. Das eine ist die UBS, das eine ist die Credit Suisse. Und die Hälfte, die verschwindet jetzt einfach dabei. Das ist natürlich eine enorme Marktposition. Aber nicht nur die UBS wird gewinnen, sondern natürlich die kleineren Schweizer Banken, die Privatbanken, die Kantonalbanken. Alle werden davon profitieren. Und was Tennis und Federer macht, ich weiß das nicht in diesem Bereich einzuschätzen. Ich denke mal nicht, dass Tennis noch ein gutes Stichwort ist nach dieser Geschichte, was bei der Credit Suisse im Bankbereich gelaufen ist.
Also Tennis und Golf sind ja deswegen bei Bankern so beliebt, weil es die einzigen Sportarten sind, die man mit Handschellen spielen kann. Aber bleiben wir doch mal jetzt hier bei der UBS. Also was die UBS da gemacht hat, man könnte jetzt vorsichtig formulieren, sie haben gut verhandelt. Das ist ja kein Schnäppchen, das ist ja ein Megaschnapp. Ja, also sowas kriegt ja sonst nur meine Frau hin. Wäre die Verstaatlichung nicht der bessere Weg gewesen?
Es wäre die klassische Alternative gewesen, Verstaatlichung. Die Frage ist, warum die Schweizer Profis von den Zentralbanken und den Aufsichtsbehörden diesen Weg nicht beschritten haben. Denn das ist denen ja auch klar, dass man sagt, der Staat hat tiefe Taschen, wir wollen die Konkurrenz am Bankplatz aufrechterhalten, wir holen uns professionelle Manager und wir steuern das. Wenn ich mich in die Lage versetze, warum hätte ich es nicht gemacht? Im Grunde genommen, weil diese Versuche seit Jahren bei der Credit Suisse laufen. Man hat sich, ich habe eben den Weißen Ritter ja schon erwähnt, der sich da in die Nesseln gesetzt hat mit seinem einen Flug. Die Frage ist, hätte man das innerhalb dieser Bank, in dieser Kultur wirklich hinbekommen können? Oder war man der Ansicht, dass man hier jetzt den Stecker zieht und das gesamte System beruhigt, weil man einfach sagt, eine der 30 größten weltweiten Banken ist im Schlingern und wenn wir es nicht sofort stoppen und wenn wir den Stecker nicht sofort ziehen, kann das eben ansteckend sein, weil am Ende dann doch alles verknüpft ist. Dann war es den Aufsichtsbehörden und auch der Zentralbank in der Schweiz eben die Sache wert zu sagen, komm, wir gehen diesen Weg und beenden dieses Thema radikal und lassen die Credit Suisse nicht unter unserer Kontrolle weiterlaufen, sondern sagen Schluss damit. Also es muss schon wirklich eine harte Nummer gewesen sein.
Investmentbanking oder zu viel Investmentbanking, muss man sich da nicht nochmal und intensiver die Frage stellen, das Investmentbanking abzutrennen?
Na gut, das geht wirklich in Wellenlinien durch die gesamte Bankgeschichte durch. Wie gehe ich damit um, dass ich im Grunde genommen zwei Typen von Banken habe? Einmal die Investmentbanken, die hohe Risiken eingehen und hohe Gewinne erzielen können. Und auf der anderen Seite die Geschäftsbanken, die dafür sorgen, dass die Volkswirtschaft läuft, dass es die Kredite gibt, dass man Zahlungsverkehr hat. Das sind zwei Felder. Wenn man die natürlich mischt und zusammenbringt, ist das unglaublich lukrativ, weil eine Investmentbank muss sich ja am Markt refinanzieren. Aber wenn ich die Investmentbank mit der Geschäftsbank verbinde, kann ich als Investmentbank immer zurückgreifen auf die Anlagegelder der Kunden. Die stehen zur Verfügung. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich von der Liquidität abgeschnitten bin. Das ist einfach genial unter Investmentbanking-Gesichtspunkten. Aber die bringt, diese Genialität bringt eben auch das Risiko in das gesamte Bankensystem rein. In Amerika hat man das nach dem Glass-Steagall Act für Jahre lang getrennt und am Ende hat man eben gesagt, boah, wir verlieren vielleicht ein bisschen an Dynamik. Wenn wir mehr diesen Investment-Gedanken im Bankensystem haben, ist das System dynamischer und alle werden schneller wachsen und verdienen. Das sind so die Argumente der Lobbyisten aus dem Bankensektor, die immer wieder kommen. Und dann geht es wieder schief und dann reguliert man wieder und fährt es zurück und dann geht es eine Zeit lang gut. Es ist immer ein Auf und Ab in dieser Regulierung. Und im Moment sind wir in der Phase, wo man wieder genauer hinguckt.
Was wir auch haben, in welcher Phase wir sind, wir haben jetzt auch in Europa diesen Lehman-Moment, so möchte ich ihn mal nennen. Wie geht's denn jetzt weiter, Herr Weinrauter? Ist die Talfahrt zu Ende mit diesem großen Rundumschlag in der Schweiz oder stehen wir erst am Beginn eines weltweiten Dominoeffekts?
Also schaut man sich es von der Sache mal an, dann ist die Reaktion in der Schweiz etwas, wo man nicht mit kleinen Geschichten rumgedoktert hat und so ganz vorsichtig mal angefangen hat, sondern man hat gleich radikal reagiert, einen radikalen Schnitt gemacht. Und da besteht natürlich tatsächlich die Chance, dass die Probleme sich nicht weiter fortsetzen, denn man darf es wirklich nicht vergessen. Es sind ja nicht die kleinen Verluste der Banken, die Probleme haben. Was heißt hier kleine Verluste? Das bewegt sich schon teilweise im Milliardenbereich. Aber das bringt diese Banken niemals in Gefahr. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Vertrauensverlust, dass die Menschen Liquidität abziehen, Konten abziehen, Geld abziehen, und dass den Banken die Liquidität am Ende ausgeht und sie ihr ureigenes Geschäft nicht mehr betreiben können. Und das ist nicht eine Frage von Gewinn oder Verlusten, sondern es ist eine Frage des Vertrauens. Und wenn die auf diese Art wiederhergestellt wurde und man hat diesen Stecker gezogen und es beruhigt sich, war es natürlich die Sache am Ende wert.
Was macht denn der Anleger jetzt aus dieser ganzen Geschichte? Der Anleger, der sagt, oh, das erinnert mich jetzt so sehr an 2008. Da kann jetzt der Herr Weinrauter sagen, was er will und das einschätzen und alle versuchen mich zu beruhigen. Ich bin einfach jetzt irgendwo zittrig. Ich will auf Nummer sicher gehen.
Also Herr Weinreuther versucht überhaupt nicht, hier großartig zu beruhigen, weil aus all meiner Erfahrung raus weiß ich einfach, ich weiß nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen, was da noch hochköchelt und wie sich die Dinge entwickeln könnten. Ich würde immer dafür plädieren, wenn es mir wirklich Sorgen macht und wenn mich das beschäftigt, dass ich das aus meinen Gedanken rausbekomme. Und es aus seinen Gedanken rauszubekommen heißt ja, ich habe Geld bei einer Bank. Und wenn ich Geld auf einem Konto bei einer Bank habe, bin ich ja eine Art Kreditgeber der Bank. Ich leihe der Bank mein Geld. Und wenn ich sage, das bereitet mir Sorgen, dann habe ich ja verschiedene Optionen. Und die Frage ist ja, in welche Richtung will ich jetzt denken dabei? Die einfachste Lösung dabei ist, und wir haben das auch im Jahr 2008 in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement bei uns erfolgreich gemacht, wir haben kurzlaufende Staatsanleihen gekauft. Bester Bonität. Deutsche Staatsanleihen in Europa, in Euro, US-Staatsanleihen in Amerika, Laufzeiten ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre mehr braucht man ja gar nicht. Man wartet einfach darüber ab und hat sein Geld bei der besten Schuldnerbonität, die verfügbar ist. Was ist sicher? Am Ende kann man es nicht sagen, aber ich kann trotzdem sagen, ich investiere in die höchste Schuldnerbonität, die ich habe. Und wenn ich das mache, in meinem Depot kaufe ich kurzlaufende Staatsanleihen, dann kann ich das Thema meiner Liquidität und meiner Sorgen bei der Bank vergessen. Nicht so clever finde ich es dann, Festgelder zu machen. Damit bindet man sich tatsächlich an diese Bank. Und wenn es da mal kritisch wird, ist es natürlich keine tolle Idee.
Ich fand die Formulierung jetzt so nett von Ihnen. Die beste Bonität, die verfügbar ist. Immer genau hinhören. Ich frage für einen Freund, wie kaufe ich denn Staatsanleihen? Geht das so einfach wie Aktien, wie ETFs? Geht das online?
Mit Sicherheit. Also es kann nicht anders sein, weil eine Aktie hat eine Wertpapierkennnummer oder eben eine ISIN. Und genauso ist es mit jeder Staatsanleihe. Ich brauche bloß Google fragen, tippe ein, deutsche Staatsanleihe. Sag mal, wenn ich noch Schatzanweisung angebe, da habe ich den Fachbegriff für die kurzen Anleihen. Ich kann aber auch alte Anleihen nehmen, die nur noch ein Jahr Restlaufzeit haben. Und ich stoße sofort auf alle verfügbaren Bundesanleihen, die die Bundesrepublik Deutschland ausgegeben hat, gucke auf meine Fälligkeit, halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre oder kaufe mir einfach drei. In diesem Mix gebe die Kennnummer ein, sage kaufen und ich kaufe sie genauso einfach wie eine Aktie. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Die meisten machen es nicht, aber in dieser Situation, denke ich, könnte man es einfach mal ausprobieren.
Warum machen das viele nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob andere Dinge oder andere Alternativen in der Kommunikation eine andere Rolle spielen. Denn in Zeiten wie diesen kommen ja einfach die ganzen Dummy-Gloomy-Geschichtenerzähler wieder in den Vordergrund rein, die den Weltuntergang und den Systemuntergang prophezeien, promoten, sich daran ergötzen, wie immer ich das auch nennen soll dabei. Die kommen einfach, erzählen ihre Weltuntergangsgeschichte und sagen, zwei Dinge helfen euch wirklich, Gold und Kryptowährung. Und dann kommt diese tolle Geschichte der Verknüpfung von Gold ist knapp, Bitcoin ist knapp. Boah, okay. Aber diese Geschichten werden nun mal erzählt. Und Gold und Bitcoin hat eben in der letzten Woche mit den anderen Kryptowährungen einen entsprechenden Aufschwung gemacht, weil Geld hier reingeflossen ist, weil man sagt, das ist außerhalb dieses klassischen Bankensystems in diesem Moment. Und das ist sicher. Aber wenn sich das natürlich wieder beruhigt mit der Bankenlandschaft, und wir hatten eine Ausnahme mit der Credit Suisse, mit einigen amerikanischen Banken dabei, dann wird dieses Argument natürlich blitzschnell wieder rausgehen. Und ich kann bei solch einem Versuch, im Gegensatz zu den kurzlaufenden Staatsanleihen, auf einmal auch mit einem fetten Verlust da sitzen. Ist eben die Frage, was will ich? Will ich mein Geld in Sicherheit bringen, dann nehme ich die beste Schuldnerbonität, oder will ich einfach die andere Variante wählen, die Chance auf etwas Besonderes haben, Gold? was gut klingt, und Kryptowährung und kann auch dabei auf die Nase fallen. Das muss ich für mich selber entscheiden und mit mir ausmachen.
Sie sind Risikomanager. Sie wollen auf gar keinen Fall auf die Nase fallen. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Wie stellen sich Ihre Systeme auf derzeit am Markt?
Das heißt, wie reagieren Sie auf den Markt? Weil ich hatte es ja eben gesagt und ich sage es auch immer wieder, die Vorhersage der Zukunft ist wirklich ein schwieriges Geschäft und ich beherrsche es definitiv nicht. All meine Versuche in der Vergangenheit, als ich noch damit angefangen habe, mit dem Geschäft und jung war, haben am Ende nicht zufriedenstellende Ergebnisse auf Dauer geliefert, sodass ich sage, ich lagere es auf Mathematik aus und sage, wenn die Kurse fallen, können sie weiter fallen, wir gehen aus dem Markt. Und wenn ich unser System nehme, was am schnellsten im Wochentakt auf die Märkte reagiert, dann hat dieses System in der letzten Woche die Aktienquote von 70% auf 50% reduziert und signalisiert schon mal damit, die Märkte fallen, Achtung, wir gehen raus. Wenn es weiterfällt, werden die Systeme immer weiter rausgehen, bis sie dann an der Seitenlinie stehen und zuschauen. Aber wenn es auf der anderen Seite sich wieder beruhigt, wird es einfach berechenbar mathematisch wieder reingehen in den Markt. Wir gehen wieder auf die Kaufseite, dann sind wir im Markt drin. Das ist verlässlich, das ist berechenbar. Und man kommt nicht so in diese bauchgetriebenen, emotionalen Entscheidungen rein, weil früher oder später legt man sich dabei auf die Nase.
So funktioniert also Risikomanagement in diesen beunruhigenden Marktphasen. Der praxistaugliche Hinweis für unsere Zuhörer, die gerne ihre Zweifel am Bankensystem einfach mal loslassen wollen. Kurzlaufende Staatsanleihen mit besten Schuldnerbonitäten. Herr Weinrauter, Dankeschön für dieses erquickende Gespräch.
Gerne, mit Ihnen immer wieder gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.